Lokmanik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaub, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast. Und wie immer sind am Mikrofon der Lars von der Gemüseseite und
Brian von der Fleischseite.
Mensch, Brian, schön dich zu hören. Was ist denn Phase?
Das wird ja fast schon wieder so ein Running Gag. Ich sag's jetzt nicht, was los ist, aber ich sage nur, in Karlsruhe ist es sehr warm aktuell.
Der Sommer ist mit Gewalt zurückgekommen. Ich habe ein paar schöne Tage im Ruhrgebiet verlebt, aber es hat auch dort geschüttet wie aus Eimern. Und dann habe ich mal wieder gemerkt, dass ich ja durchaus in der Lage bin, immer das Beste aus jeder Situation zu machen. Ich saß dann zwar sehr oft im verregneten Hotelzimmer, hätte ich beinahe gesagt, aber ich bin mit meinem Ukulelenspiel Fring weitergekommen und habe andere tolle Sachen gemacht im Ruhrgebiet, wie zum Beispiel mir diese tolle immersive Asterix-Ausstellung anzugucken. Also ich finde dann immer doch was, was mir Spaß macht, so dass ich nicht wie andere Leute irgendwie wieder aus dem Urlaub zurückkomme und sage, es war nur schlechtes Wetter oder so. Man muss das Beste daraus machen und das Beste kommt aus einem selbst. So, das war mein Wort zum Donnerstag. Brian, hast du Bock?
Die Frage erübrigt sich doch. Wenn ich jetzt Nein sage, dann sagst du, Jod, dann lad mal den Quatsch jetzt einfach sein. Aufnahme fertig, bis zum nächsten Mal.
Gut. Natürlich habe ich Bock. Aber wenn du vielleicht noch einen kleinen Augenblick Zeit hast, dann hätte ich noch ein bisschen zuhörenden Post. Geht diesmal auch ganz, ganz schnell. Ja, gut. Es ist nicht so viel reingekommen. Es ist ja auch Urlaubszeit und ich war auch ziemlich froh, weil ich meine, ich möchte ja auch auf alles antworten. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen weniger Arbeit gehabt. Aber nur so viel, der Ephraim hat geschrieben, dass ihm deine Willy-Impressions so gut gefallen. Und da denke ich auch immer, der Brian, der hat so einen inneren Willy. Hat so einen inneren Willy, den er so auf Knopfdruck rausholen kann. Ich finde das ganz, ganz toll.
Danke, Ephraim, für das Lob. Vielen, vielen Dank. Ich mag es, Dinge zu zitieren. Ich mag's ich mag's beispielsweise auch Dialekte zu imitieren, das gelingt mir in der Regel auch ganz gut, aber das rahme ich mir ein und hänge mir das hat über mein Klo, aber das ist, nein, Quatsch. Vielen Dank auf jeden Fall, vielen, vielen, vielen Dank, es ehrt mich sehr.
Der Hannes hat geschrieben und fragt uns, was wir vom ALF-Film halten. Und ich weiß nicht, ob ich das on-air schon mal gesagt habe, aber ich habe es auf jeden Fall immer geschrieben, wenn uns Leute per Mail danach gefragt haben. Der Brian hat den ALF-Film noch nicht gesehen. Und wir heben uns den ganz, ganz für den Schluss auf, für einen gemeinsamen Rewatch. Das haben wir schon beschlossen. Genau. Sodass wir quasi diesen Podcast nicht beschließen mit dieser sehr, sehr traurigen letzten regulären TV-Folge, sondern dass wir eben mit dem dann doch etwas heitereren ALF-Film, Fernsehfilm aus diesem Podcast scheiden. Und das halte ich auch nach wie vor, auch wenn ich noch gar nicht an das Ende dieses Podcasts denken möchte, Brian, halte ich das eigentlich für das perfekte Vorgehen, oder? Was denkst du?
Sehr gut. Und wenn wir dann wirklich fertig sind, dann erklingt der traurige Schlussakkord in Moll.
Und dann sagen wir Dankeschön.
Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas schauen muss. Mist, dann damit teasen wir an, dass wir dann weitermachen. Haha.
Ah, verdammt.
Mist. Egal.
Ja. Und dann hat uns der Alexander geschrieben, nochmal zu dem Thema Joe Frazier. Hat uns dann ein paar Fakten geliefert. Er schreibt, Joe Frazier hatte dreimal gegen Muhammad Ali geboxt. Das erste Mal am 8. März 1971 im sogenannten Kampf des Jahrhunderts. Das erste Mal in der Geschichte des Boxens zwei ungeschlagene Weltmeister gegeneinander. Den zweiten Fight kann man vernachlässigen. Da hatte Frazier schon gegen Big George Foreman den Titel verloren. Und 1975 kam dann der Thriller in Manila. Ali wieder Weltmeister nach dem Rumble in the Jungle 1974 in Kinshasa gegen Foreman. Und Frazier hat lange in Philadelphia gelebt, geboren irgendwo im Süden der USA. In Philly begann er mit dem Boxen und hat unter anderem in einem Schlachthaus gearbeitet. Und das wurde dann für Rocky aufgegriffen mit Paulie, der dort arbeitet und Rocky auf die Rinderhälften einschlagen lässt. Frasers Gym existiert leider nicht mehr. Da ist heute ein Furniture Store, aber den Schriftzug sieht man oben am Gebäude noch. Sorry fürs Abschweifen. Liebe Grüße, Alex. Danke, Alex.
Danke, danke. Sehr cool. Und an die Zuhörenden, wie wir ja immer mehr erfahren, hören uns ja auch jüngere Menschen. Rocky ist ein zeitloser Film, den man sich anschauen sollte. Es ist der Prototyp der Underdog-Story von jemandem, der sich nur durch harte Arbeit allein hochkämpft. Sehe ich immer wieder gern.
Und Brian, ich würde sagen, wenn der in dieser Kinoklassiker-Reihe nochmal ins Kino kommt, auf die große Leinwand, ich glaube, dann sind wir dabei, oder?
Ich glaube, wenn
du hast ja irgendwie traurigerweise den Weißen Hai verpasst.
Ja, ja, das, da kam Berufliches dazwischen und das, der Stress ist jetzt Gott sei Dank wieder weg. Also wenn Rocky läuft, ich kriege ja schon Gänsehaut, wenn ich nur an Gonna Fly Now denke. Da könnte ich jetzt noch einen Fun Fact erzählen, aber das machen wir dann, wenn wir Rocky besprechen. Ey, was? Hilfe, ich bin verwirrt. Okay.
Fokus, dann besprich doch einfach mal mit mir die aktuelle ALF-Folge. Brian, worüber reden wir heute?
Wir sprechen über Bühne frei für Spargelspitzen. Die Erstausstrahlung in Deutschland war am 1.3.1988, in den USA am 30.3.1987. Der Originaltitel ist It Isn't Easy Being Green. Mhm. Und da habe ich diesmal ein bisschen mehr zu erzählen.
Da freue ich mich drauf.
Denn Being Green heißt der Song, er ist aber auch bekannt als It Isn't Easy Being Green. Das ist sehr schwierig auszusprechen. Das ist ein Song, der ist geschrieben von Joe Raposo und zwar für Kermit den Frosch.
Genau, das ist sein Signature Song.
Genau. Und, das wusste ich nämlich auch gar nicht, dass Jim Henson tatsächlich den Kermit gesprochen hat, und zwar bis zu seinem Tod 1990. Ja. So weit, so unspektakulär. Aber dieser Song ist von einer ganzen Reihe von Künstlern gecovert worden tatsächlich. Unter anderem Frank Sinatra, Buddy Rich, einer der besten Schlagzeuger aller Zeiten, Van Morrison, Ray Charles, in einer Episode der Cosby Show und in der Chair Show, im Duett mit Kermit und in dem 1989er Spezial Sesamstraße 20 Jahre und immer noch da. Ich repetiere das gerade hier aus dem Englischen. Das heißt Sesame Street 20 Years and Still Counting. Mir sind aber noch so ein paar Namen aufgefallen, die man kennen könnte. Tony Bennett 1998 auf dem Album The Playground. Mhm. Und ja, den Rest kenne ich alles nicht. Aber wenn ich hier mir so diese Liste anschaue, der Song ist mindestens von 30 verschiedenen Künstlern performt worden. Also das fand ich dann schon sehr beeindruckend.
Ich kann dir auch sagen, weshalb der Song so einen Impact hatte. Der ist nämlich im Original ein Lied über Rassismus im Endeffekt, über Zuschreibung von Eigenschaften anhand der Hautfarbe. Ah. Und da ist in der deutschen Übersetzung, da ist wenig von übrig geblieben. Da singt Kermit nur von Einsamkeit. So, ich bin so einsam und allein. Und tatsächlich hat das im Original Rassismus zum Thema.
Stimmt, da hätte ich drauf kommen können. Ich habe ihn mir, bevor wir angefangen haben, tatsächlich mal angehört, weil ich kannte ihn nicht. Nochmal den Text zu lesen. Aber ja, jetzt, wo du sagst, passt aber auch irgendwie zu dem Tenor der Folge. Darauf kommen wir später noch hinzu. Das ist genauso falsch. Ist ja auch egal. Bevor ich mich zu sehr verhaspele, wollen wir in den Prolog?
Wollen wir.
Es wird musikalisch. Denn Alf ist in Lynns Zimmer, scratched auf einer Schallplatte und rappt dazu. Ich persönlich fand das jetzt eher so semi-witzig, die eingespielten Dosenlacher. Also ich fand eher viel witziger, wie die Puppe tanzt und wackelt.
Ja, ich habe das Gefühl, er ist auch der Einzige, der im Rhythmus ist. Ich finde, dass Andrea Alson und Max Wright da so ein bisschen aus dem Rhythmus sind.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Also der Hintergrund seines Raps ist schlussendlich, er ist gestrandet auf der Erde und er findet es ziemlich cool hier. Und der Grundtenor von Lynns kurzem Rap, die dann auch darf, ist, dass sie es cool findet, dass Alf da ist und Alf ein toller Dude ist. Und dann kommt Willy ins Zimmer. Und er soll doch auch mal. Und Willy nimmt das Mikrofon, klopft mit der Hand sich auf den Schenkel, ne, für den Takt.
Geht kaputt, wie er sich auf den Oberschenkel klopft.
Und jetzt kommt's. Ich würde gern Alf, doch ich muss mich sehr beeilen, denn ich muss Lynn sagen, dass sie ihrer Mutter helfen soll. Ein klassischer Willy. Ein klassischer Willy.
I'd love to, Alf, but I gotta get ready. I just wanted to tell Lynn that her mother needed her. Und dann sagt Alf im Englischen, that isn't even close to rhyming. Und im Deutschen kommt es viel geiler. Da sagt ja. Er nämlich, Brian, was sagt er da?
Das reimt sich so wie Gustav auf Gasthof.
Genau.
Oh. Und als ob das nicht noch die Krönung wäre. Alf hat scheinbar sehr gute Laune, wie man sieht. Ne? Hey Willy, hör dir das mal an und sag mir, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, okay? Und dann dieses Geräusch. Liebe Zuhörende, wenn ihr die Folge nicht kennt, schaut's euch an. Wenn ihr sie kennt, wisst ihr genau, wovon wir gerade reden. Es ist nämlich der Melmacianische Paarungsruf auf Englisch, the Melmacian Mating Call.
Ja, es klingt so, man muss es sich anhören, es klingt so metallisch quietschend, ne? Irgend sowas.
Ja, ja, genau. Und das Puppenspiel dabei ist natürlich auch wieder großartig. Das geht ganz kurz. Jetzt! Sie war bereits weit überschritten. Alf erklärt natürlich, wie gesagt, dass das der Paarungsruf auf Melmac ist. Und ich glaube, ist es
Willy? Es geht auch darum, ob er effektiv ist. Genau.
Ja, genau.
Und darauf antwortet Alf, es macht sie bewusstlos. Und an der Stelle dachte ich beim Rewatch, ja, wunderbar, macht sie bewusstlos. Bill Cosby lässt grüßen.
Oh, ja. Auf jeden Fall, Lynn geht dann zu ihrer Mutter und ich glaube, sie sagt, ich gehe jetzt lieber zu Mami, ich fühle mich schon ganz schwummerig. In Anspielung auf den Mating Call. Und dann kommt noch ein schöner Dialog zwischen Willy und Alf. Ich beginne mit Willy. Ich erwarte von dir, dass du keinen Unheil anrichtest, wenn wir weg sind. Im Ernst? Oh, ernsthaft nicht. Und dann geht er aus dem Zimmer und dann ertönt zuerst aus dem Off wieder dieses Geräusch mit Max Wright, zuckt zusammen, dann schwenk auf die Puppe, die wirklich alles gibt. Und Willy geht zurück, macht die Tür auf und macht diese Fingergeste. Komm schon, raus mit dir, raus da. Oh, ich kann aber auch wirklich gar nichts richtig machen. Das habe ich.
Das ist auch das einzige Mal in der gesamten Serie, dass wir diesen Mating Call hören im Übrigen. Ne? Also das ist auch das wirklich nur für den Gag dieses Prologs, ja, hat man sich das einfallen lassen.
Was ich da nicht so ganz verstehe, also so wie sich für mich in dem Kontext darstellt, soll er ja hier bleiben. Aber wenn Willy zu ihm sagt, komm raus, ja, nehmen sie ihn dann mit? Oder, ach, ja, nee, weil während wir weg sind, wo gehen sie denn hin? Ich dachte, Lynn soll ihrer Mutter helfen. Mich hat dieser Dialog, der Plot hat mich da gerade ein bisschen verwirrt.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Ach gut, okay, dann sind wir ja schon zwei.
Aber das war ja erst der Prolog, ne? Springen wir doch mal ins Wohnzimmer, beziehungsweise jetzt kommt die Anfangsmucke und dann sind wir im Wohnzimmer. Bei mir Wohnzimmer 1.
Bei mir Akt 1. Ich habe diesmal das Wohnzimmer in 1 genommen. Aber schön mit Absätzen, dass ich nicht durcheinander komme. Aber wie der liebe Lars von der Gemüseseite schon angeteased hat, wir sind im Wohnzimmer. Willy sitzt am Klavier und arbeitet scheinbar an einem Song. Und Kate näht ein Kostüm und Alf schaut sich das Glücksrad an, scheinbar. Also wir lernen da, dass Brian wohl eine Schulaufführung hat und Willy den Song schreibt und spielt. Und er präsentiert Kate eine Änderung und Alf sagt trocken von der Couch, mir gefiel Tante Mabel besser. Merkt euch bitte Tante Mabel. Das ist ganz wichtig. Kommt da noch was Wichtiges, bis Willy dann sagt, wo ist Brian? Wir möchten jetzt dann gerne üben. Ich glaube nicht. Wenn nicht, habe ich mir nichts aufnotiert. Euer Alf beleidigt den Fernseher und das Glücksrad.
Ja, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Ich habe mir einerseits zu diesem Spargellied aufgeschrieben, dass das englische Wort für Spargel sich natürlich total gut anschmiegt an die Melodie. Ne, weil das englische Wort für Spargel ist Asparagus und ne, und deswegen singt Willie da im Original Asparagus, Asparagus, put us on your table.
Es klingt ja fast und wie Aquarius.
the age of Asparagus.
Ja, genau. Na gut. Also ich oute mich jetzt mal, ich mag keinen Spargel.
Okay.
Aber egal.
Aber dann lass uns noch über das Glücksrad reden. Ja. Ralf schaut hier tatsächlich Wheel of Fortune, was korrekterweise mit Glücksrad übersetzt wurde, aber nicht, weil es diese Sendung im deutschen Fernsehen schon gab. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Die erste Glücksrad-Ausgabe lief bei Sat.1 am 7. November 1988, also 8 Monate nach der Erstausstrahlung dieser Alf-Folge. Mhm. Und das erklärt auch zum Beispiel solche Sachen wie, wo er im Englischen sagt, buy a vowel, kauf einen Vokal. Das wird im Deutschen einfach übersetzt mit, wiederhol das nochmal. Also es wird was ganz anderes gesagt an der Stelle. Also kauf einen Vokal konnte hierzulande, damit konnte niemand was anfangen. Stattdessen ließ man Alf sagen, wiederhol das nochmal. Auch wird später spin that sucker mit, tausch doch diesen Trottel aus, übersetzt.
Ah, okay. Spannend.
Ja. Und im Deutschen wie im Englischen ermahnt Alf eine gewisse Vanna, sich nicht vor die Buchstaben zu stellen. Gemeint ist hier Vanna White, die amerikanische Maren Gilser, die ebenfalls in der Originalfassung von Ein Mädchen namens Rhonda erwähnt wird. Da, wo er Marilyn Monroe und Sarah Leander im Deutschen sagt, da ist es denn die Betty White und die Vanna White. Und die Vanna White ist eben die, die die Buchstaben umdreht.
Sarah Leander. Entschuldigung.
Das wollte ich noch loswerden.
Okay, ja, wie gesagt, also die Zuhörenden wissen das ja, was mir fehlt an Handlung oder wichtigen Dingen, das spielst du ja hier mit rein, deswegen ergänzen wir uns auch so gut.
Das auch noch.
Ja, das auch noch. Und Willy spielt dann schlussendlich das Lied in Gänze Kate vor. Alf macht den TV lauter.
Ja.
Willy spielt lauter, Alf macht lauter, Kates Kommentar, geht es vielleicht doch ein bisschen lauter? Die Antwort, ja Willy, nimm doch ein bisschen Rücksicht.
Ja. Schöne Eskalation, ja.
Genau. Und dann macht Willy natürlich den Fernseher leiser. Man möchte wissen, wo Brian ist. Er ist in der Küche und entgrätet den Lachs. Ich glaube, ich habe da einen Continuity-Fehler gemacht. Willy macht das doch vor. Ja, doch, natürlich. Ja, der Ablauf ist, Willy fragt, wo Brian ist. Alf sagt, er ist in der Küche und er grätet den Lachs. Kate sagt, würdest du ihn bitte holen? Also Willy sagt zu Kate, würdest du ihn bitte holen? Und dann geht dieses lauter, lauter, lauter Spiel. Aber Kate sitzt immer noch da und sagt es dann. So, bedenkt, vor der ganzen Klavierspielerei wird gesagt, Brian ist in der Küche und grätet den Lachs. Nachdem Willy den Fernseher leiser gemacht hat oder auf Mute geschaltet hat, auf Stumm, Entschuldigung, sonst wird mir wieder nachgesagt, ich benutze nur Anglizismen, hält er ihm einen Vortrag, wie wichtig doch diese Vitaminrevue ist und lalala und plötzlich aus heiterem Himmel entgrätet den Lachs. Es ist... Also so einen verspäteten Willy.
Es liegt 3 Sätze später, ist so krass.
Mehr, fast 30 Sekunden. Es ist großartig. Und in diesem Moment kommt Brian aus der Küche. Er ist fertig mit dieser Schüssel voll mit Lachs. Und Alfs einziger Kommentar ist, wo ist denn der Kopf? Ich glaube, Kate sagt auch noch sowas wie, du wirst in unserem Wohnzimmer keinen Lachs essen. Egal ob mit oder ohne Kopf. Entgrätet den Lachs. Ja, das Lachsthema ist offensichtlich durch. Und Willy und Brian dann beginnen dann zu proben. Willy präsentiert seinem Sohn die Änderungen. Sein trockener Kommentar ist, mit Tante Mabel war es besser. Von der Couch kommt, vergiss es, Kleiner, du kämpfst gegen Windmühlen. Und da musst du mir bei der Einleitung ein bisschen helfen. Alf
gerne.
Fragt sich, warum überhaupt Kostüme und dass sie sowas auf Melmark zu Beerdigungen tragen.
Ja.
Und genau, und Kate referiert dann halt, dass auf der Erde man schwarze Kleidung trägt und vielleicht auch einen Hut. Ein Hut? Zu einer Beerdigung? Und wann tragt ihr Federn? Überhaupt nicht. Barbarische Sitten. Und was jetzt kommt, das ist mir fällt in jeder Folge in der Vorbereitung was auf, das ist mir noch nie aufgefallen. Und zwar in jeder Folge. In dieser hier ist es, offensichtlich hat Brian einen Partner bei der Aufführung, dessen Name Spencer ist, darauf kommen wir später. Willy sagt irgendwie, wir sollten uns jetzt langsam vorbereiten, denn Spencer wird gleich da sein. Und ist dir aufgefallen, dass er während diesen Satz sagt, in Richtung der Couch geht, Alf kurz für 2 Sekunden an den Schultern leicht massiert und die Puppe so leicht wackelt und mit dem Mund schmatzt?
Nee. Das ist ja großartig.
Ich musste 3-mal zurückspulen. Die Puppe
ist ja toll.
Die legt so leicht den Kopf zurück, als würde sie, mach mal gleich die Schulter. Also das ist eine andere Folge. das ist mir aufgefallen. Guck, achtet mal darauf zu hören. Es ist großartig. Auf jeden Fall.
Aber dann unterhalten sie sich noch über den Spencer, ne?
Ja, nee, doch, genau. Sie unterhalten sich über Spencer. Spencer ist wohl ein sehr gemeines Kind. Brian kann ihn nicht leiden, weil, jetzt fällt mir dieser eine Dialog noch ein. Als Willy dann sagt, Spencer ist nicht gemein und lalala und von der Couch kommt wieder, gestern Abend hast du noch was anderes gesagt.
Genau, er hat gesagt, oder er soll gesagt haben, Spencer ist eine Nervensäge. Und genau. Im Englischen ist es Fungus. Also er ist eine Stinkmorchel, ja, ein Gott. Pilz. Es ist eine Plage quasi. Voll übel.
Da sind wir wieder bei der englischen Originalvertonung, die zwischenzeitlich nicht so wirklich jugendfrei ist. Aber wir können uns bald davon überzeugen, was für ein Kind Spencer tatsächlich ist.
Ja, es wird nicht zu viel versprochen.
Denn es klingelt. Alf, ja, ich weiß, es gibt keine Außerirdischen. Lynn sagt, komm, wir gehen in mein Zimmer. Und dann stehen sich Alf und Kate gegenüber. Und Alf sagt, was soll mit dem Lachs passieren? Du sollst ihn vergessen. Und diese Handbewegung der Puppe. Und sie bewegen sich raus. Alf wird von Lynn an die Hand genommen. Und die letzten Worte von Alf in dieser Sequenz sind, wie kann man nur den Kopf wegwerfen?
Da haben wir es nochmal.
So, und jetzt haben wir den Auftritt von Spencer, inklusive Dr. Maul und Clownseuche.
Ja, da habe ich was. Dr. Maul und Clownseuche. Dieses Ding, diese Figur, die er da mit hat, das Ding sieht aus wie eine Skeletor-Figur von Manufaktum, oder? Und im Englischen ist das Ding Dr. Potato Famine. Potato Famine ist diese große irische Hungersnot, ja, aufgrund derer dann viele Iren in die USA unter anderem ausgewandert sind, aufgrund einer Kartoffelfäule oder so. Dr. Potato Famine.
Ja, wer die Serie What We Do in the Shadows kennt, weiß ja natürlich, wer verantwortlich ist für diese Potato Famine. Nämlich der Vampir Laszlo und sein Glückshut, der eigentlich ein Unglückshut ist. Wer diese Serie kennt, Daumen hoch, ab der 4. Staffel wird es ein bisschen blöd, aber die ersten 3 sind großartig. Zurück zu Spencer.
Ja, bei Dr. Maul und Clownseuche ist nicht der einzige Gaststar.
Oh, Alarm!
Das ist Joshua Rudoy als Spencer, dieses Arschloch-Armleuchterkind. Der liebe Joshua teilt das Schicksal vieler Kinderstars. Also 5 Jahre dick im Geschäft und dann hört man nie wieder was von ihm. Aber immerhin, eine große Rolle in Bigfoot und die Hendersons, eine kleine Rolle in Flatliners,
aha,
eine Gastrolle in einer Serie, die ich sehr gern geguckt habe, Die Schöne und das Biest.
Oh, mit der Linda Hamilton, ne, und dem Ron Perlman.
Genau.
Ha.
Und eine Hauptrolle in der Sitcom What a Dummy. Und nach 1991 verliert sich dann seine Spur.
Schade.
Klingt jetzt wie so ein Akte X-Ende.
Auf jeden Fall hat Brian nicht zu viel versprochen, denn der kleine Spencer hat an allem was zu meckern. Er meckert am Kostüm. Außerdem sagt der Willy, er würde gerne noch ein paar Witze erzählen.
Ja.
Auf die Witze kommen wir noch. Das wird auch sehr schön. Und dann proben sie schlussendlich das Lied. Es klingt in der Synchro grauenhaft. Ich bin der Meinung, man hat den Synchronsprechern der Kinder gesagt, ey, macht es bitte so schief wie möglich.
Genau. Und macht es mindestens so schief wie im Original.
Oh, okay, danke. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay, gut. Ja. Alles klar.
Asparagus are long and green and good for you to eat. We'll make your body strong and lean. Our flavor can't be beat. Aber eben genauso schräg.
Grauenvoll. Als Brian dann seine erste Strophe singt, sagt Spencer direkt natürlich, bleib intakt. Da fängt es schon an, es hat so ein bisschen was Coming-of-Age-mäßiges. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars. Ich war früher, ich sag mal so, als ich in Brians Alter war, auch so ein bisschen unsicher. Und es gibt ja, das Gemeinste der Welt sind Kinder. Das ist einfach so. Sie können sehr, sehr, sehr gemein sein. Und wenn halt.
Ja, und es wird auch sofort klar, dass die beiden nicht befreundet sind.
Ja, genau, genau. Und Spencer ist ja klar der Dominante. Und das ist für mich so ein klassisches Coming of Age. Hat jeder, vielleicht liebe Zuhörende, schreibt es uns an haare-im-thunfisch.de. Podcast @ vorne dran gestellt. Haha, nochmal gerettet. Nochmal gerettet. Ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ob ich hier Quatsch erzähle. Dass das eigentlich sowas ist, was in der Jugend immer passiert. Aber gehen wir zu den witzigen und wichtigen Dingen zurück. Sie singen den Refrain. Spencer fragt, was ist mit Tante Mabel passiert? Ja.
Eine tragische Figur. What happened to Aunt Mabel?
Da, genau, da kommt noch ein Willy-Auftritt. Das hatte ich mir gar nicht aufnotiert. Er versucht erst zu argumentieren. Ne? Es macht so mehr Sinn. Niemand weiß, wer Tante Mabel ist. Es wird so gemacht, außerdem. Auch wieder ein schöner Willy.
Ja. Mein Gott, was für eine super lange Wohnzimmerszene, oder?
Genau, allerdings nicht. Es geht ja noch weiter im Wohnzimmer, aber wir sind jetzt zeitlich scheinbar beim Abend des Auftritts.
Richtig, vielleicht war da jetzt eine kleine Werbepause oder was auch immer. Auf jeden Fall sind wir später am Nachmittag, / Abend, genau. Willy hat seinen schönsten Missernten-Anzug an.
Und Alf schaut Bonanza.
Ja.
Und Willy ist offensichtlich und am Telefon.
Telefoniert. Mhm. Ja.
Und Bonanza stört natürlich. Kate sagt, du hast doch Bonanza schon so oft gesehen. Ja, aber diese Folge nicht. Würdest du das bitte leiser stellen? Gut, dann sehe ich es eben nie. Und Willy telefoniert offensichtlich mit Spencer. Denn er sagt, Spencer, ich glaube nicht, dass Witze von dir über geschiedene Frauen gut ankommen. Nein, keine Pfarrer, keine Rabbis, keine Minister.
Im Englischen ist es sogar nicht nur geschiedene Frauen im Allgemeinen, sondern your ex-wife, also über deine Ex-Frau.
Um Gottes Willen. Okay. Also Spencer sieht sein Seelenheil offensichtlich in der Stand-Up-Comedy.
Absolut. Ein großes Talent.
Das ist super. Ja, und jetzt sind wir wieder, ich finde, das ist eine Folge, die sich sehr auf Brian und sein Ich werde größer fokussiert, denn er hat offensichtlich Lampenfieber. Alf ist derweil irgendwie weggegangen, ich habe nicht so richtig verstanden, warum. Und Brian eröffnet halt seinen Eltern, dass er nicht möchte. Und er traut sich nicht, er ist nervös. Lynn haut da noch irgendwas rein von wegen, ja, Rod Stewart hat auch immer Magenkrämpfe oder so.
Rod Stewart.
Was natürlich der Situation nicht hilfreich ist. Alf sagt dann auch noch, könnte ich mal kurz? Und Willy sagt sowas, er ist unser Sohn und wir werden das auch entsprechend regeln. Und dann geht er nämlich, dann kommt die Rod Stewart-Geschichte.
Genau, er sagt im Deutschen, dann versucht es mal auf eure Weise. Und im Englischen sagt er, fine, I'm a dot on the horizon. Ich bin ein Punkt am Horizont. Und deswegen, um das zu untermalen, haut er ab. Und das ist mir beim Rewatch an dieser Stelle echt aufgefallen. Während Kate und Willy Brian gut zureden, sieht man im Hintergrund Michu mal wieder im Alf-Ganzkörperkostüm über den hinteren Teil des Wohnzimmers in den Korridor verschwinden. Und fast verschwendet dieser Auftritt, wenn man ihn nur für dieses Hintergrundrauschen braucht eigentlich, oder? Komisch.
Das ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte die ganze Zeit wirklich, es wäre die Puppe gewesen. Die dann wieder in diesen im Studio integrierte Gänge, wo die Puppen
spielen. Ich habe geguckt. Dafür ist mir das mit der Massage irgendwie.
Guck dir das doch mal an, das ist großartig.
Durchgerutscht.
Das ist wirklich großartig. Oh
Mann. Toll.
Auf jeden Fall, die Conclusio ist, dass sie trotzdem hinfahren. Sie nehmen das Kostüm mit, falls Brian es sich anders überlegt. Sie zwingen ihn natürlich nicht, das zu tun. Also es ist eine sehr liberale Erziehung. Dann kommt Alf tatsächlich nochmal zurück. Und wird er singen? Auf jeden Fall darf es Alf dann versuchen. Was ich sehr schön finde, wie es eingeleitet wird, ne? Komm mal her, Kumpel. Du bist doch mein Kumpel, oder? Fand ich schön. Sehr schön. Ja. Doch. Und dann erzählt er eine Geschichte von einem gewissen Gordon. Und jetzt kommt dein Einsatz. Denn Brian fragt, du heißt wirklich Gordon?
Okay, ich hab's auf Englisch. Your name's really Gordon? Yeah, Gordon. That's funny. It's my mother's maiden name, all right?
Ach, das ist der Mädchenname meiner Mutter.
Weltklasse!
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Okay.
Wieso weiß Brian nicht, dass Alf Gordon Shumway heißt, wenn er sich so Sparky in Schöne Grüße aus dem Jenseits vorstellt?
Ja. Das ist inkonsistent. Ja. Continuity für den Popo.
Das fand ich ein bisschen komisch. Und was ich auch noch komisch fand, Alf spielte den Sancho Panza. Man kennt irdische Literatur, / Kultur auf Melmac, beziehungsweise kannte das.
Man singt auch Songs von den Beach Boys.
Da hast du vollkommen recht, mein Jota. Da hast du recht.
Ja.
Stimmt, da hatten wir ja schon mal drüber referiert. Gut, okay. Lassen wir das beiseite. Denn
und nicht nur den Mann von La Mancha kennt man auf Melmac, sondern auch das Musical Gypsy, aber dazu kommen wir gleich.
Ja, stimmt. Nämlich, Alf hat das alles nur geschafft aufgrund eines Glücksbringers in Form eines 400 Jahre alten Backenzahns. Und Brian fragt ihn natürlich, ob es denn gewirkt hat. Und jetzt kommt die Gypsy. Denn er hat vollkommen abgeräumt und durfte sogar danach noch eine Rolle in Gypsy singen. Wenn ich es recht in Erinnerung habe.
Oder etwas aus Gypsy singen. Nee, und Alf verabschiedet sich dann auch, aber ich denke mal, der Cliffhanger ist, dass er tatsächlich den Zahn dann doch auf dem Sofa liegen lässt, weil er ihn irgendwie unzureichend in die hintere Hosentasche gesteckt hat oder so.
Da fand ich auch das Puppenspiel schön, wie man in diesem Close-Up sieht, wie der Arm, ähnlich wie dein Handschuh, den Zahn nimmt und erstmal so die Handfläche dreht und in der Handfläche liegen ist. Also wie man es wirklich machen würde, wenn man was aufhebt und sich dann erstmal in der Handfläche anguckt. Das fand ich schön.
Ja.
Was ich auch schön fand, ist, wie Brian sich verabschiedet. Danke, Gordon.
Und was Alf am Ende dieser Szene singt, ist tatsächlich aus dem Musical Gypsy. Also ein bisschen locker ins Deutsche übersetzt. Und zwar aus dem Song Everything's Coming Up Roses. You'll be swell, you'll be great, gonna have the whole world on the plate. Starting here, starting now und so weiter.
Ich wippe gerade im Takt dazu mit.
Und ganz am Ende sagt Alf doch im Deutschen, da ist was faul im Gemüsegarten.
Vorher sagt er noch dieses Oh-oh, ja.
Ja, und da ist was faul im Gemüsegarten, ist eine Anspielung auf welches Theaterstück, Brian?
Bühne frei für Sparkspitz, ich weiß es nicht.
Ich hätte jetzt gedacht, da ist was faul im Staate Dänemark, also auf Hamlet gemünzt.
Ah.
Und im Englischen sagt er, there's trouble right here in River City. Und das ist wiederum ein Zitat aus dem Musical The Music Man.
Was ja passt, ja, wenn er vorher noch über ein Musical referiert hat.
Genau. Finde ich aber gut, dass man im Deutschen dann trotzdem, sag mal, etwas aus der Bühnenwelt genommen hat, auch wenn es Hamlet ist und, ne, vielleicht eher, sagen wir mal, ja, vielleicht noch ein bisschen zum Mann aus La Mancha passt, aber nicht zu dieser Musical-Welt. Ja.
Der Mann aus La Mancha. Gut, dann springen wir jetzt, was bei mir jetzt betitelt ist, weil wir das Wohnzimmer verlassen, zu Akt 2, die Aufführung.
Ja, ich finde das Wort geschrieben, das Wort Schulaula, so ohne Bindestrich, so Schulaula, ist ein komisches Wort.
Schulaula.
Also wir sind im Zuschauerraum.
Im Zuschauerraum. Sagen wir doch einfach in der Aula der Schule.
Sehr gut.
Kate.
Kann sich verlassen.
Selbstverständlich. Immer mein Freund, immer. Fokussiere dich. Nicht jetzt den Otto-Song singen. Wir sind bei der Aufführung in der Schulaula. Im Zuschauerraum. Der Aula der Schule. Auftritt Kate und Lynn. Und offensichtlich sitzen Menschen, zwei Menschen, es scheint ein Ehepaar zu sein, also auch Eltern von auftretenden Kindern, sitzen scheinbar auf Lynns und Kates Platz. Aber sie sitzen falsch, denn sie sitzen auf der Gemüseseite. Und sie müssten eigentlich auf der Fleischseite sitzen. Ich habe die Vergleiche, die auf den Karten stehen, ich hab das nicht verstanden. Ich kann es mir nur durch einen Übersetzungsfehler irgendwie erklären. Oder ist es im Original gar etwas komplett anderes?
Nein, das ist tatsächlich im Endeffekt dasselbe. Sie scheucht da übrigens einen weiteren Gast weg.
Oh, Gastalarm! Ich wollte es auch mal machen.
Mitchell Group als namenloser Mann, den Kate verscheucht, weil er kein Gemüse ist. Schöne Umschreibung.
Für sehr schön beschrieben, ja.
Und dieses markante Gesicht kennt man, wenn man die ganzen alten US-Serien gesehen hat. Er hatte Gastauftritte in Benson, Cagney und Lacey, die Serie, die immer noch die geilste Titelmucke aller Zeiten hat. Matlock, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, Murphy Brown, NYPD Blue. Und ich kenne ihn aus der kurzlebigen Sitcom Mama Malone. Das war eine lustige, hat es, glaube ich, auch nur über eine Staffel oder so geschafft. Da ging es um so eine Fernsehköchin, ne, in so einer Fernsehküche, und da platzt immer, keine Ahnung, von links und rechts die Familie rein und bringt irgendwie dieses ganze Set durcheinander. Echt total lustige Prämisse für so eine Sitcom, aber hat es nicht überlebt. Auf jeden Fall lief die irgendwann mal im Vorabendprogramm in den, sag mal, Ende 80er oder so, und ich habe mich totgelacht. Mitchell Group ist bis heute aktiv, okay. Also seit nunmehr 50 Jahren im Business.
Oh. Sportlich.
Und die Schauspielerin Mimi Davis sitzt neben ihm. Ihre Rolle hat immerhin einen Namen, nämlich Sally. Dafür sagt sie nichts. Das ist ja immer wichtig, ne? Du kriegst ja irgendwie, das ist ja ein anderer Tarif bei Schauspielern, ne? Wenn du stumm bist oder wenn du auch nur einen Satz sagst, dann kriegst du schon mehr.
Oh,
okay. Aber auf IMDb habe ich nur wenig über sie gefunden. Ein Fernsehfilm, ein Kinofilm. Gut, mehr als wir beide zusammen haben, gell, Brian? Also von daher.
Und das ist richtig, ja. Auf jeden Fall treten scheinbar gerade Knoblauchzehen auf. Vorher, ich überhole mich wieder selber. Lynn und Kate setzen sich also hin und dann, bevor das mit den Knoblauchzehen kommt, blendet es nämlich zurück in das Wohnzimmer der Tenners. Alf ist am Telefon.
Stopp.
Ja.
Lynn und Kate unterhalten sich kurz darüber, ne, ob wie Brian diesen Auftritt übersteht. Da sagt Lynn doch, da habe ich gar keine Zweifel, er ist ein Zirkuspferd.
Ja, stimmt. Mhm.
Es ist komisch, für den heutigen Sprachgebrauch ist das irgendwie ungewöhnlich. Im Original sagt Lynn, he'll be fine, he's a trooper.
Ah.
Also ist ein Soldat. Und da sind wir schon auf dem richtigen Trichter, weil ein Zirkuspferd, das ist tatsächlich redewendisch, egal.
Sehr gut.
Jemand, der unablässig vor Publikum auftritt oder auftreten will. Heutzutage würde man da eher Rampensau sagen, aber man hat früher auch mal Zirkuspferd gesagt bei solchen Gelegenheiten.
Okay,
das wollte ich noch sagen.
Diese Begrifflichkeit, diese Trooper, das ist ja mittlerweile auch so, also zumindest bei mir in den Sprachgebrauch, ne? Also es erinnert mich gerade an die Zeiten oder gerade jetzt die letzten Wochen, viel Stress bei der Arbeit, viel Stress zu Hause, Stress und Sachen, ich krieg das hin, ich bin ein Trooper. Das,
ja, solange es kein Stormtrooper ist, ist ja alles gut. Aber du wolltest gerade anheben, dass Alf am Esszimmertisch sitzt und telefoniert.
Ja, telefoniert augenscheinlich mit einem Taxiunternehmen. Nein, er telefoniert mit dem Jackrabbit Kurierdienst.
Da ist er wieder, der
genau.
Jackrabbit Botendienst diesmal, aber es ist Jackrabbit. Also,
genau.
Oh Mann.
Merkt euch Alf
liegt am doch Telefon. Wert auf Kontinuität.
Ja. Merkt euch Alf Weise. Am Telefon. Ne? Können Sie einen Zahn zu einem Spargel bringen? Hallo? Hallo? Blende zurück. Jetzt sind die Knoblauchzehen dran. Und da kommt jemand auf die Bühne und sagt, wir machen eine kleine Pause, um die Bühne zu lüften. Hahaha. Und wir haben schon wieder einen...
Jetzt kommt mein Lieblingsgaststar.
Der auch öfter
zumindest
kommt.
Für diese Folge, genau. Marsha Wallace als Mrs. Lyman, die hier die Knoblauchzehen mit einem bescheuerten Witz aus Oma Ernies Kohlenkeller abmoderiert. Und das dann so weglacht, ne? Aber
ja, genau.
Aber ich darf gar nicht erst anfangen aufzuzählen, wo sie überall einen Gastauftritt hatte. Ja, auch auf dem Love, ich möchte gar nicht hervorheben. Aber hervorheben muss ich ihre Hauptrolle in der Bob Newhart Show. Und dass sie neben der Schauspielerei des Öfteren ihre markante Stimme Zeichentrickfiguren lieh, nicht zuletzt bei den Simpsons, wo sie bis zu ihrem Tode 2013 Mrs. Krabappel sprach.
Marcia
das macht
Wallace
ja hierzulande.
Geschrieben M-A-R-C-I-A, ne?
Ja.
Ja.
Und Mrs. Krabappel, das macht ja hierzulande Inge Solbrich so genial. Schöne Grüße an der Stelle, die ja auch noch so unfassbar viele andere Simpsons-Figuren spricht. Aber hier Marsha Wallace, Mrs. Krabappel bis 2013. Leider nicht mehr unter uns.
Schade, schade, ja. Aber auch die großartige Elisabeth Volkmann ist ja auch nicht mehr. Egal.
Auf jeden Fall sehen wir sie ja nochmal in einer anderen Folge und gar
Richtig.
Nicht mal in so weiter Ferne. Und dann schalten wir
hinter die Bühne. Brian und Spencer sind dran und Brian bemerkt, dass er den Zahn verloren hat. Und er kann ohne den Zahn nicht auftreten. Und Willi sagte, ich glaube ihm nur ganz trocken, Spencer, du kannst jetzt rausgehen und deine Witze erzählen. Ich hab's nicht genau präsent, aber er schickt Spencer auf jeden Fall nach draußen.
Ist dir an der Stelle dieser ganz kurze, ängstliche Seitenblick Willis auf Spencer aufgefallen, als Brian Alf erwähnt?
Nee, aber stimmt.
Mal gucken.
Genau, der Zahn ist weg, den Alf mir gegeben hat. Gut, der kleine Spencer, der lebt so in seiner eigenen Welt, der hat das wahrscheinlich sowieso gar nicht mitbekommen.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall geht er raus und erzählt Witze. Lars, möchtest du da ein oder zwei zum Besten geben?
Ich hab's mir gar nicht aufgeschrieben. Was ich aber abgeglichen habe, ist, ob man hier andere Witze im Deutschen hat als im Englischen, aber die wurden im Endeffekt 1:1 übersetzt. Ja. Mrs. Lyman kündigt die Spargelspitzen im Englischen übrigens als die Asparagus an.
Ah, oh, okay.
Ein Wortspiel aus Asparagus und Guys. Also Typen.
Klingt nach einer echten Type.
Aber der Gag mit der Ente auf dem Kopf, den kann man auch mal erzählen. Ich kenne ihn mit dem Frosch. So, also kommt ein Typ mit dem Frosch auf dem Kopf zum Arzt, sagt der Arzt, was haben Sie denn da? Sagt der Frosch, weiß ich auch nicht. Gestern war es noch eine Warze an meinem Arsch.
Ja, den kenne ich tatsächlich auch. Den kenne ich tatsächlich auch so. Bevor wir zu sehr in die Spencer-Reihe verfallen, blenden wir wieder zurück ins Tellerwohnzimmer. Denn Alf ist immer noch am Telefon. Aktuell telefoniert er scheinbar mit einer Taxizentrale. Wie viele Fahrgäste? Keinen. Nur ein Zahn. Hallo? Hallo?
Das sind so Shorts, ne? Das sind eigentlich dreimal ein ähnlicher Short Alf am Esszimmertisch und telefoniert, ja.
Ja, genau. Wir schalten wieder zurück in die Schulaula. Oh, ich werde es von jetzt an nur noch so nennen. Die Schulaula. Willi beschwichtigt Brian, während Spencer zwischendrin weiterhin mit seinen Witzen versagt. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass das, was Willi sagt, dass ein Mut nicht von innen im Gegenstand kommt, sondern dass der Mut von innen kommt. Das ist dann auch wieder so dieses Coming-of-Age-Thema. Ja, so, wenn du erwachsen wirst, dann du musst manchmal einfach mutig sein. Fand ich sehr schön. Da hast du doch bestimmt noch was einzuwerfen, gib's zu.
Nein, ich habe mich bloß ausgeschüttet bei Spencers Gag. My teacher's so old, her social security number's in Roman numerals.
Wie war das nochmal auf Deutsch?
Meine Lehrerin ist so alt, ihr Geburtsdatum und wird in römischen Ziffern geschrieben.
Und wie wir es schon angeteased haben, wir schalten nochmal zurück ins Wohnzimmer. Alf telefoniert mit dem Reisebüro Bon Voyage. und fragt, wann der nächste Flug nach Hawaii geht. Ah, oh, gut. Könnten Sie nach dem Abflug einen kleinen Zwischenstopp bei der Franklin-Schule einlegen? Hallo? Hallo?
Diesmal die Franklin-Schule und nicht die Franklin-Elementarschule.
Genau. Wir blenden wieder zurück in die Schulaula. Und da bin ich gespannt, was er auf Englisch sagt. Der Spencer, weil den fand ich gut. Er ist offensichtlich mit seinem Publikum nicht zufrieden. Verheiratet eure Töchter mit Aushilfslehrern und verschwindet von der Bühne.
Auch das hat man im Endeffekt belassen.
Okay. Das ist ja...
Aber was man verändert hat, ist, er geht ja zurück zu, ne, verschwindet hier die Bühne und geht zurück zu Willie und Brian und sagt, die können mich nicht leiden. Und das ist ein verschenkter Gank.
Verschenkter Gank? Aha.
Verschenkter Gag. Er sagt nämlich, the meat section hates me. Also die Fleischseite hasst mich.
Oh Gott. The meat section hates me. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Gut, denn wir sehen jetzt das klassische, wie sage ich das immer so schön, wenn jemand merkt, dass der Gegenüber unsicher oder schwächer ist und das dann schon in Mobbing abdriftet, denn der kleine Spencer weint. Und Brian fragt ihn, Spencer, du weinst ja. Nein, ich weine nicht, ich stand zu nah an den Zwiebeln. Also Spencer traut sich halt nicht raus und er hat offensichtlich den Text vergessen und Brian beschwichtigt ihn und erklärt ihm auch nochmal, was sie singen und Spencer fällt alles wieder ein. Sie haben sich, also zum einen haben sich jetzt die Rollen vertauscht und zum anderen ist für mich, merkt man hier, dass Brian so quasi, ja, fast gütig schon wirkt und so, ne, alles vergeben, vergessen, was vorher war, ist ja auch egal. Und dann gehen sie raus und performen tatsächlich.
Kurz vorher gibt es noch einen kurzen Kate-Moment.
Ah, ja, was ist denn da noch hinter der Bühne los? Und sie sagt, ich werde mal hinter die Bühne gehen, ne? Die Löwenmutti.
Genau. Und dann kommt doch Miss Lyman raus und sagt, bitte hinsetzen. Und das ist eigentlich recht freundlich. Im Englischen ist es, sit down, lady.
Oh, also sie spricht Kate direkt an?
Ja.
Okay. Alles klar. Ja, und wir kommen nochmal in Genuss dieses schreckliche Lied. Ja. Max Wright ist offensichtlich ein begnadeter Pianist gewesen, scheinbar.
Ja, oder er spielt ihn gut.
Na, da muss ich als Teilzeit-Hobbymusiker sagen, das kann man nicht spielen. Das ist wirklich Klavier gespielt.
Gut, ich habe ihm nicht auf die Finger geguckt. Mir ist bloß aufgefallen, dass Willys Vor- und Zwischenspiel so viel raffinierter und virtuoser ist als der Rest dieses entsetzlichen Liedes.
Ja, das stimmt. So, und die Spargelspitzen performen natürlich. Und jetzt pass auf, da ist mir auch noch was aufgefallen. Sie sind ja dann am Ende, es kommt der Applaus und sie stehen ja Arm in Arm da. Und Brian, kurz bevor er sich nach vorne verbeugen will, will der Schauspieler von Spencer sich erst in Richtung Willie verbeugen. Aber der Benji Gregory tut ihn irgendwie mit einer Armbewegung so, dass er sagt, oh, erst zum Publikum und dann zum Maestro. Ist dir das aufgefallen?
Ist mir nicht aufgefallen. Ich kann aber verstehen, dass man es so gelassen hat, weil es so viel spontaner wirkt.
Oder es ist den Regisseuren beim Drehen auch nicht aufgefallen. Das kann natürlich auch sein.
Möglich. Aber entzückend ist es doch, wie Brian zwischen den Verbeugungen auf Willie weist und Maestro ruft.
Ja, genau. Maestro. Ja.
Und der Teil, den sie singen, den wir bisher noch nicht gehört haben, das Finale quasi, lautet im Englischen so. So when you're in the store, just take this tip from us, buy asparagus.
Ja. Das macht mich bekloppt. Age of Aquarius. Macht mich bekloppt. Ach, bevor ich ganz dem Wahnsinn verfalle und anfange Sutter Kane zu lesen, wer diese Anspielung versteht, schreibt uns gerne an podcast@hare-im-tonfisch.de. Aber da sind wir wieder. Wir springen in den Epilog. Wir sind im Wohnzimmer. Und was macht der Außerirdische gerade, Lars?
Er zieht sich das, warum auch immer, dritte geschneiderte Kostüm an. Warum auch immer man ein drittes hat. Vermutlich ist
Kate
so vorausschauend und genau, macht einen Ersatz. Ja.
Und dann kommt mit einer meiner Lieblingsgags dieser Folge. Die Tanners kommen nämlich rein. Sie sind alle voller Freude, weil der Auftritt natürlich geklappt hat. Und Kate ist es, glaube ich. Es ist egal, wer es sagt. Es ist die Antwort von Alf, die zieht. Was machst du denn in dem Kostüm? Mein Onkel ist gestorben.
Ja. Das wird nachher nochmal aufgegriffen, aber großartig.
Toll. Mein Onkel ist gestorben. Und Brian erzählt natürlich voller Stolz, dass es alles funktioniert hat und erklärt Alf auch, wie Mut funktioniert, dass es aus dem Bauch rauskommt. Und genau, Willy bringt dann Brian in sein Zimmer, weil er ja zu Bett gehen soll. Und sie haben natürlich voll abgeräumt. Also die Tanner Boys, nenne ich sie jetzt mal, waren richtig gut drauf. Lynn verabschiedet sich mit, dass sie sich was zu essen macht von dem ganzen Gemüse, hat sie Hunger bekommen. Auch gut. Und was jetzt kommt, ist wieder ein Continuity-Fehler. Weil was jetzt passiert, das ist eigentlich die erste richtige, also es ist ein kühles, langsames Annähern. Weil Kate findet es total toll, was Alf tun wollte. Ne? Du wolltest, was sagt sie? Ich weiß nur seine Antwort noch. Ne? Nein, ich wollte mein Auto kurz schließen.
Davor sagt sie auch noch, dein Onkel ist gar nicht gestorben. Und Alf sagt, warum sollte ich ihn dann begraben?
Das hat sich ja völlig verdrängt. Das hat mir dieses, was machst du denn in dem Kostüm? Mein Onkel ist gestorben. Aber ja, stimmt, dein Onkel ist gar nicht gestorben. Du wolltest ja, zu Brians Schule und ihm den Zahn bringen. Aber ja. mit welchem Transportmittel? Das ist die Frage. Weil er antwortet, ich hatte ja daran gedacht, ein Auto kurz zu schließen. Wie dem auch sei.
Ich glaube, es war so, er wollte sich nicht rausschleichen. Er wollte ein Auto kurz schließen oder ein schönes
genau,
Auto schließen.
Genau, du wolltest dich rausschleichen. Eigentlich wollte ich ein Auto kurz schließen. Schlussendlich beweist es einfach nur wieder, dass Kate, die Löwenmama, das toll findet, was Alf macht. Und dann ist dieser kurze Moment, wo sie sich anschauen und Alf sagt, du willst mich umarmen, richtig? Und Kate sagt dann diesen Satz, wo wieder der Continuity-Fehler ist, weil sie waren sich die Folgen vorher schon etwas näher. Kate sagt nämlich, vielleicht beginnen wir erstmal mit einem Händedruck. Mhm. Wir beginnen mit einem Händedruck. Sie hat ihn schon geschüttelt. Nicht die Schulter, die habe ich mir ausgerenkt. Entschuldigung, war letzte Folge.
Es gab auch schon zärtliche Momente zwischen Kate und Alf in Ein Mädchen namens Rhonda. Also,
ja.
Trotzdem.
Und so kann man, also würde ich einfach behaupten, dass die deutsche Ausstrahlung, wenn ich jetzt einfach mal schon mal die nächste Folge nur von der Ausstrahlung anteasere, die Folge, die danach kommt, wurde ausgestrahlt in Deutschland am 3. Mai. Und die Bühne für Spargelspitzen am 1. März. In den USA, also es sind knapp 2 Monate, die dazwischen liegen. Die Ausstrahlung von It Isn't Easy Being Green und der nächsten Folge, da liegen nur 6 Tage dazwischen.
Ja.
Also irgendwas hat sich da vertauscht. Du hattest da ja schon mal drüber referiert, wenn ich mich recht erinnere.
Genau. Das haben wir, glaube ich, schon mal erschöpfend in einer vorherigen Folge gemacht, ja. Gruß vom Schneidetisch. Das war in der Haare im Thunfisch Episode Hit 014, so ungefähr ab Minute 2. Natürlich passt es dann besser, dass im Deutschen die Spargelfolge viel früher kommt. Ich glaube, diese Continuity-Fehler entstehen auch deswegen oder sind deswegen auch im US-amerikanischen Kontext entstanden, weil eben diese Drehbücher auch parallel geschrieben wurden von verschiedenen Personen und man sich dann vielleicht später auf eine Reihenfolge geeinigt hat. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, die wurden ja vielleicht auch gar nicht mal in dieser Reihenfolge gedreht. Auch das kann erschwerend hinzukommen.
Stimmt.
Ne? Trotzdem, um das nochmal abzubinden, dieser Epilog wartet mit gleich drei herzerwärmenden Momenten auf, muss man sagen. Erstens, allein, dass Alf sich in das Kostüm wirft, sich in Lebensgefahr begibt, um Brian den Zahn zu bringen. Zweitens, der stolze Willy und der stolze Brian im Korridor, wo Willy im Englischen zu Brian sagt, Brian, we were great. Und wie sie die Fäuste so recken.
Ja.
Und drittens, der warme Händedruck zwischen Alf und Kate, so fehl am Platz er eigentlich auch ist von der Continuity her. Ich finde ihn toll. Dieser Moment zwischen Alf und Kate ist einfach nur Knorke.
Bin ich absolut bei dir. Aber dann sind wir ja schon, meine Güte, ich glaube, wir waren halt echt schnell.
Ja, trotzdem, Lieblingsgag, Lieblingsszene kommt jetzt noch.
Ja, das wollte ich ja gerade anteasen. Los, Lars, beginne.
Weil er eben mit so viel herzerwärmenden Momenten aufwartet, nehme ich tatsächlich als Lieblingsszene diesen kompletten Epilog. Und mein Lieblingsgag ist in der letzten Schulaula-Szene. The meat section hates me! Manchmal lohnt es sich wirklich, das englische Original zu gucken.
Ja, finde ich toll. Ja, richtig. The meat section hates me. Schön fand ich aber, verheiratet eure Töchter mit Aushilfslehrern.
Ihr habt nichts Besseres verdient.
Ja, aber das ist weder mein Lieblingsgag noch meine Lieblingsszene.
Okay, dann hau raus.
Meine Lieblingsszene, das nehme ich als das, was ich hier bei Akt 2 bei mir aufnotiert habe. Dieser Schwenk zwischen der Aufführung und Alf, der irgendwie versucht, telefonisch diesen Zahn in die Franklin-Schule zu bringen. Ne? Können Sie einen Zahn zu einem Spargel bringen? Hallo? Hallo? Das ist tatsächlich meine Lieblingssequenz und mein Lieblingszitat. Ich schwanke gerade beim Lieblingszitat. Das reimt sich sogar. Das ist ja grauenvoll. Ich bin mir unsicher. Weißt was? Wir biegen unsere eigenen Regeln. Ich nehme einfach zwei.
Okay.
Und zwar die Lachsgeschichte. Zum einen nach 20 Sekunden Referat entgrätet den Lachs. Und dazu noch dieses ganz kurze zwischen Alf und Kate. Was soll mit dem Lachs passieren? Du sollst ihn vergessen. Die zwei nehme ich. Ausnahmsweise. Für die nächste Episode darfst du dir dann auch zwei nehmen, Lars. Oh!
Okay, das schreibe ich mir auf.
Apropos, nächste Episode. Ja, meine Güte, liebe Zuhörende, da sind wir ja schon wieder am Ende, aber wir werden nicht müde, denn schaltet übernächste Woche wieder ein, wenn ihr den Lars sagen hört.
Nick, Alf, dieses Rennen zählt nicht, oder? Schon gut. Wie viel habe ich gewonnen? Oh, also dann, wie viel habe ich verloren? Oh! Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Ja, ich kann ja nicht. Tschüss.
Wir müssen natürlich auch sagen, welche Folge das ist, Brian. Welche Folge ist denn die nächste? Wie heißt sie denn? Sie heißt Schulden und Sühne. Genau. Die kommt als nächstes. Bitte bereitet euch vor. Oh. Und dann in zwei Wochen geht's weiter. Ciao, ciao.
Macht's gut, ihr Lieben. Oh, ciao. Boy. Nick, Alf. Oh.